Wie klingt eigentlich Hopfen?
Hallo liebe Bier- und Hopfenfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hopfenklang, dem gemeinsamen Podcast von Brauwelt und Bad Haas. Hier aus dem Studio begrüßt Sie Lydia Junkersfeld. Ich bin die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt und des Wissenschaftsmagazins Brewing Science. Außerdem begrüße ich im Studio Christina Schönberger und Markus Ernst, die Hopfenexperten vom Brewing Solutions Team bei Bad Haas. Heute möchten wir an das Thema der letzten Folge anknüpfen. Darin ging es um eine neue Methode zur Messung des Hop-Creep-Effekts. Ein Beitrag aus der Brewing Science vom August 2021, geschrieben von Philipp Wietstock und seinen Co-Autoren von der TU Berlin, wurde jetzt durch neue Ergebnisse ergänzt. Die wurden in der Juni-Ausgabe der Brewing Science vor kurzem veröffentlicht. Der Titel unserer heutigen Sendung lautet also Hop-Creep messen, eine Herausforderung, Teil 2. Bevor wir uns jetzt mit den neuen Ergebnissen beschäftigen, Christina, kannst du die wichtigsten Aspekte aus dem ersten Teil nochmal kurz wiederholen?
Ja, das mache ich sehr gerne, Lydia. In Teil 1 haben wir zwei Methoden quasi vorgestellt. Also einmal die Methode mit den forcierten Gäransätzen, die vom Herrn Schellhammer publiziert wurde, und eben auch die Methode, die der Herr Wietstock angefangen hat zu untersuchen und auszuarbeiten. Und wir hatten das letzte Mal diskutiert, welche Methode jetzt für den Brauer praktischer ist. Da sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das mit den forcierten Gäransätzen ist es praktisch, wenn man das im Betrieb macht, weil das für den eigenen Betrieb eigentlich eine ganz gute Vorhersage gibt, welche Biere jetzt zum Thema Hop Creep quasi die Gefahr haben, dass eine Übervergärung stattfindet. Genau, bei der Methode 2, die wir das letzte Mal schon angerissen haben, da geht es spezifisch um die diastatische Kraft des Hopfens, und da kann der Markus uns kurz erklären, wie die Methode genau aufgebaut ist.
Ja, die Methode ist so aufgebaut, dass wir eine 3%ige Stärkelösung haben. Jetzt in der finalen Version ist es eine 3%ige Kartoffelstärkelösung, die dann auf 35 Grad temperiert wird und 15 Gramm pro Liter Hopfen zugegeben werden. Dabei wird der Hopfen vorher gemahlen, bevor er zugegeben wird, um eine vergleichbare Größe zu haben. Und anschließend wird diese ganze Lösung über 48 Stunden lang inkubiert. Und nach den 48 Stunden wird Glucose und Maltose gemessen und das dann innerhalb einer Formel oder mittels einer Formel verrechnet, sodass wir am Ende DP, Diastatic Power, als Einheit haben oder als Größe haben, die dann eine Aussage darüber trifft, wie die enzymatische Kraft der untersuchten Hopfenpartie ist.
Gut, dann kommen wir jetzt zu dem neuen Beitrag. Markus, was ist denn jetzt das Ziel dieser neuen Arbeit? Worauf zielt sie genau ab?
Ja, Lydia, die neue Arbeit hatte an sich zwei Ziele. Zum einen war die Idee dahinter, zu schauen, welches Enzym denn tatsächlich den meisten Beitrag zur diastatischen Kraft hat. Und das weitere Ziel war zu schauen, ist denn der Ansatz, der gewählte Ansatz mit der Kartoffelstärke, der 3%igen Lösung, denn auch der richtige, oder gibt es andere Stärkelösungen, andere Substrate, die man alternativ zu Kartoffelstärke nehmen könnte, die gegebenenfalls auch vergleichbarer zum Bier sind.
Nur damit ich es richtig verstehe, wie muss ich mir den Test jetzt konkret vorstellen?
Zum einen hat er die Methode, die bestehende Methode zur Ermittlung der diastatischen Power gehabt, die bei 35 Grad ist über diese Inkubationszeit, und hat dort geschaut, wie vergleichbar die Ergebnisse zum Bier sind. Also er hat die einzelnen Substrate, die Maisstärke, Reisstärke, Kartoffelstärke, Dextrin und Maltodextrin als Lösung, alles auf 3% eingestellt. Diese Substratlösung hat er verglichen mit einem hopfengestopften kommerziellen Bier, um zu schauen, wie übertragbar ist das auf das Thema Bier. Und der Vorteil der Kartoffelstärke liegt in dem Fall daran, dass die Zusammensetzung gerade im Hinblick auf Maltose ähnlich ist zu einem Bier, und deswegen setzt er Kartoffelstärke ein, weil andere Substrate wie zum Beispiel die Maisstärke eben keinerlei Reaktionen mit der Beta-Amylase zeigten.
Okay, das heißt, Kartoffelstärke ist der optimale Partner für diesen Test.
Genau.
Statt eines Bieres.
Statt eines Bieres, einfach um ja gewisse Unterschiede im finalen Bier und auch in der Zusammensetzung der Stärke die ein Bier, ein finales Bier hat, einfach auszuschließen und es wirklich reproduzierbarer zu machen. Auf der anderen Seite ging es ja auch darum zu schauen, welches der Enzyme die größte Enzymkraft hat oder die hauptsächliche Wirkung hat für den Hopcreep-Effekt, den sogenannten Hopcreep-Effekt. Und da ist es so, da wurden verschiedene Enzym-Testkits genommen und die je nach Herstelleranweisung entsprechend verwendet und zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen. Er hat die jeweilige Enzymkraft nach 120, 180 und 240 Minuten gemessen, also Inkubationszeit, und dann spezifisch für Beta-Amylase, Alpha-Glucosidase und Grenzdextrine verschiedene Testkits genommen und hat dann geschaut, welches der Enzyme hat denn hauptsächlich Anteil daran. Dabei ist rausgekommen, dass es ebenso wie beim Malz hauptsächlich die Beta-Amylase ist, die den größten Effekt auf den Stärkeabbau hat, wenn wir über Hopfenenzyme reden.
Was bietet mir die Methode denn jetzt? Welche Fragestellungen kann ich damit klären?
Also wenn man es relativ nüchtern betrachtet, bietet diese Methode erstmal nur eine Aussage darüber, wie viel Glucose und Maltose innerhalb der 48 Stunden von den Enzymen gebildet wurde. Betrachtet man das allerdings etwas weiter, kann man darüber eine sehr, sehr gute Aussage treffen, wie sich unterschiedliche Hopfenchargen, Hopfenpartien im Falle der enzymatischen Kraft unterscheiden. Das heißt, ich muss jetzt hergehen, diese Methode etablieren, anwenden und wenn ich dies dann habe und eine gewisse Datengrundlage geschaffen habe, kann ich sagen, zum Beispiel die Charge aus der Hallertau, der Hopfensorte Cascade, dass diese Charge so und so viel Zucker in der Zeit gebildet hat, die und die diastatische Kraft hat. Und im Vergleich dazu ein Cascade zum Beispiel aus der USA mehr oder weniger Zucker gebildet hat. Das heißt, die Kraft dann stärker oder geringer ist. Für den Hopfenhändler heißt das an sich, er bietet seinem Kunden, also dem Brauer, die Möglichkeit abzuschätzen, wie stark der Hopcreep-Effekt ist, wenn er jetzt den und den Hopfen kauft im Vergleich zu einer anderen Charge.
Das heißt also, wir reden jetzt nicht von Unterschieden zwischen Hopfensorten, sondern wirklich von Chargen, von Erntechargen.
Also prinzipiell ist es für alles denkbar. Also vielleicht auch, wenn man genügend Daten hat, dass man sagen kann, okay, wir wissen jetzt bei der Sorte, wir haben uns das jetzt zwei Erntejahre angeschaut, da ist es vielleicht im Mittel immer so. Aber rein theoretisch wäre das für den Brauer eigentlich wichtig, dass er zu jeder Charge diesen Wert mitbekommt, damit er das bei sich eingrenzen kann, ob das jetzt zum Thema Hopcreep bei ihm ein Problem ist oder nicht.
Das heißt also, die Methode ist eher etwas für die Hopfenhändler und jetzt nicht für die Brauereien, wie wir ja auch beim letzten Mal schon festgestellt haben.
Ja, also das wäre jetzt unsere Hausaufgabe zu überlegen, ist das was wir den Brauereien anbieten können, routinemäßig, dass nicht nur Ölgehalt und Alpha draufsteht, sondern auch die Einheiten an diastatischer Kraft. Aber natürlich können das die Brauereien auch bei sich in der Brauerei machen mit ein bisschen Investitionen. Also mit HPLC-Analysen ist natürlich auch eine relativ teure Analytik, die sich die Brauerei nicht so ohne weiteres leisten kann. Deswegen sehen wir das eigentlich eher auf unserer Seite, dass wir das anbieten sollten.
Markus, bietet die Methode darüber hinaus noch Möglichkeiten, so als Zukunftsvision?
Ja, weil du hattest ja die Vergleichbarkeit der einzelnen Chargen angesprochen. Ich stelle mir auch vor, dass wenn diese Methode etabliert ist und das zukünftig zur Regelanalytik gehört, dass man auch Aussagen treffen kann in Kombination mit anderen Daten über das Terroir, heißt Anbaugebiet, gegebenenfalls sogar Klima, möglicherweise sogar Erntezeitpunkt. Dies ist natürlich mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden, weil man viel mehr Daten sammeln und miteinander verbinden muss. Aber das wäre was, wo man meiner Meinung nach zukünftig mit einer solchen Methode, die standardisiert ist, auch Aussagen treffen kann und Rückschlüsse ziehen kann.
Markus, mal andersherum gefragt, gibt es was, was diese Methode nicht kann?
Ja, ist tatsächlich so. Diese Methode oder dieses Ergebnis gibt dem Brauer keine Aussage darüber, welchen tatsächlichen Hopcreep-Effekt, also welche Veränderung er in seinem Bier hat, das er herstellt, das er Hopfen stopft. Darüber bietet die Methode keine Aussage, weil sie extra so ausgelegt ist, dass wir ein standardisiertes Substrat haben und die Einflussfaktoren, die der Brauer in seiner Brauerei selbst hat, einfach nicht abdeckt. Das heißt, wenn der Brauer tatsächlich wissen möchte, wie der Effekt seiner Hopfendosage auf sein Bier ist, dann müsste er sich wieder mit der Methode von Schellhammer und Stockholm, weil die tatsächlich das Bier, das der Brauer herstellt, betrachtet.
Also ich nehme jetzt mit aus dem Gespräch, dass diese Methode etwas für euch als Experten ist, weil sie doch gewisse Anforderungen hat, die die Brauereien nicht erfüllen können. Aber nochmal, was bringt die Methode den Brauereien?
Naja, wenn sich die Methode etabliert und wir viele Zahlenwerte zu der Methode haben und zu den verschiedenen Hopfensorten, dann weiß der Brauer, wenn er seinen Hopfen anschaut, Hopfen A hat den Wert, Hopfen B hat einen höheren Wert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Hopcreep ein Problem hat, bei Hopfen B höher, weil der einfach viel mehr enzymatische Kraft mit reinbringt. Aber den Hopcreep an sich muss der Brauer sich in seinem Betrieb selbst anschauen. Und das macht er besser mit der Stockholm-Methode.
Ja, wir sehen, das Thema Hopcreep messen ist tatsächlich eine Herausforderung, die man sicherlich noch lange diskutieren könnte. Aber wir sind auch schon wieder am Ende unseres Gespräches. Mein Dank gilt, wie immer, Dr. Christina Schönberger und Markus Ernst. Und wer sich für die Originalarbeit interessiert, der findet sie unter www.brewingscience.de in der Mai-Juni-Ausgabe 2022. Liebe Zuhörer, nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit Hopcreep beschäftigt haben, geht es in der nächsten Folge von Hopfenklang um ein ganz anderes Thema. Wir sprechen dann darüber, was der Alkoholgehalt eines hopfengestopften Bieres mit den Hopfeninhaltsstoffen macht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ihre Lydia Junkersfeld.
Hopfenklang, der Podcast. So klingt Hopfen. Jeden Monat eine neue Folge. Im Internet bei der Brauwelt oder Barthas. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.